Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier bei Nuviso. Ich hatte vor kurzem einen Gast da, den Wolfgang Effenberger, und da haben wir in zwei hochinteressanten Episoden rund um das Thema Erster Weltkrieg gesprochen und überhaupt auch 19. Jahrhundert und diese Geschichtsthemen. Und heute nehmen wir ein bisschen anderen Ansatz oder ein bisschen andere Herangehensweise an ähnliche Themen eigentlich. Heute möchte ich mal das ein bisschen philosophisch betrachten. Welche Grundideen sind aus der Philosophie rausgewachsen und gibt es dort auch wirklich Verbindungen zu diesen geostrategischen Verwerfungen, Seemacht, Landmacht und so weiter? Und zu diesem Thema habe ich auch einen Gast eingeladen und ich bin sehr froh, dass sie heute da ist, denn bei mir ist Beate Himmelstoß. Beate Himmelstoß hat Philosophie studiert, hat Theaterwissenschaften studiert, hat lange Zeit beim Bayerischen Rundfunk als Sprecherin gearbeitet und ist Philosophin. Du hast dich viel mit diesem Thema beschäftigt und deswegen freue ich mich, dass du heute hier den Weg zu mir gefunden hast ins Studio. Herzlich willkommen in Leipzig bei Nuviso, Beate Himmelstoß.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich habe es schon angedeutet, wir wollen heute mal so hier in die Philosophie gehen, vielleicht auch mal ein bisschen Geschichte über der Philosophie auch ansprechen und einleitend vielleicht mal so meine Frage, weil wir werden gleich tief ins Thema reingehen, Zeit ist wertvoll und deswegen komme ich gleich mit einer großen Frage eigentlich. Es ist in den 40er Jahren, während dem Zweiten Weltkrieg, ist ein Buch erschienen von einem amerikanischen Philosophen. Jetzt habe ich leider seinen Namen, ich wollte es mir heute Morgen noch merken. Ich glaube, Dewey oder Newey heißt er. Aber das Buch weiß ich, wie es heißt. Das heißt German Philosophy and German Politics. Deutsche Philosophie und deutsche Politik. Und in diesem Buch hat dieser amerikanische Philosoph so eine Argumentationslinie aufgebaut, wo er sagt, dass es da etwas im deutschen Denken gibt, was die Voraussetzung war für das, was man dann Faschismus, Nationalsozialismus bis hin zu Auschwitz nennt. Und er argumentiert, dass dieses spezifische deutsche Denken seinen Anfang schon bei Martin Luther genommen hat und dann über die ganzen Philosophen, deutsche Klassik, deutscher Idealismus hinweg, sich dieses Denkmuster weiterentwickelt hat und am Ende der Entwicklung dann eben der Militärstaat, das NS-Regime stand und der Zweite Weltkrieg. Beate, du als Philosophin, wie viel Gewicht hat so eine Argumentation? Gibt es wirklich so ein ist in uns schon von Geburt an eine Art destruktives Denken angelegt? Wie würdest du das sehen als jemand, der sich mit Philosophie viel beschäftigt hat?
Ja, schwierig. Ich habe jetzt dieses Buch nicht gelesen, aber es gibt ja sehr viele solche Dinge, die jetzt sozusagen an dem Knotenpunkt Auschwitz sich orientieren und sagen, das hat jetzt alles dorthin geführt. Da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Also es gibt eine allgemeine Tendenz natürlich in der europäischen Philosophie, die mit der Aufklärung beginnt. Das ist so die dunkle Seite der Aufklärung, nämlich diese Euphorie, alles machen zu können. Also die Welt nur noch unter einem technischen Zugriff zu begreifen als Objektwelt, nicht? Mit der ich dann alles machen kann. Das ist natürlich das Wegbrechen des Himmels und der Hölle, dieser ganzen göttlichen Orientierung. Und das setzt den Menschen frei, sodass er dann sagt, ja, wir können uns jetzt unsere Welt selbst erschaffen. Und der Idealismus, würde ich jetzt mal sagen, der ist natürlich, beschäftigt sich sehr stark mit dieser Subjektfindung und was ist überhaupt ein Subjekt und was machen wir jetzt und wo bleibt jetzt sozusagen das Göttliche und was ist unsere Ethik. Aber ich kann mir keine Linie vom Idealismus zu Auschwitz vorstellen, also eher im Gegenteil. Vielleicht ist es auch ein Missverständnis. Also dass vielleicht in dieser starken Betonung des Machens, dieser menschlichen Subjektivität so eine Art größenwahnsinniger Anspruch steckt, dass man die Welt jetzt nach seinen Vorstellungen umbaut. Also das ist aber bei den Idealisten nicht so gewesen. Da ging es ja nun mehr um ein Wahrnehmen. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass der deutsche Idealismus, also die nachkantische Philosophie, nicht so ganz, also auch in Deutschland, nicht verstanden worden ist. Also die, sagen wir mal, diese Kräfte, auch bei den Nazis oder so, die sich dann stolz auf die deutsche Philosophie berufen haben, die haben das ja aus einem Missverständnis herausgetan. Also der deutsche Idealismus war eine Freiheitsphilosophie. Er hat das Individuum betont, dass das Individuum sozusagen sich entwickeln muss, das, was in ihm steckt, entwickeln muss und verantwortlich im Sinne einer wirklich funktionierenden Gemeinschaft des Respekts voreinander. Und das kann ich ja nun im Nationalsozialismus überhaupt nicht erkennen und bei Auschwitz schon gar nicht. Also da gehört ja eine Portion Rassismus dazu und die finde ich da eigentlich nicht. Also dasselbe ist ja dann mit Nietzsche passiert. Nietzsche ist ja auch also als Wegbereiter des Nationalsozialismus gesehen worden, auch aus einem Missverständnis heraus. Aber das ist natürlich jetzt hier zu knapp, um das alles zu erörtern. Also Nietzsche ging es ganz stark auch um die Freiheit des Individuums, um diesen gegenseitigen Respekt. Natürlich gibt es bei Nietzsche Passagen, wo er sozusagen für das Recht des Stärkeren votiert. Das richtet sich aber gegen gewisse Kollektivierungstendenzen im 19. Jahrhundert, die sozusagen den Menschen wie ein Kind halten wollen. Und da sagt Nietzsche, nein, wir müssen wieder zurück zu unseren ursprünglichen Instinkten finden und zu unserer Freiheit. Also das war eher so eine Art Kritik an diesen kollektiven Ordnungsfantasien, wovon ja der Nationalsozialismus auch eine ist, ja, muss man ja sagen. Nicht? Also insofern wäre ich mit sowas sehr vorsichtig. Aber also mit der Aufklärung hat eine ganz verhängnisvolle Tendenz begonnen und da muss ich sagen, die ist für mich eher erkennbar in den angelsächsischen Ländern, also so ein und auch in Frankreich mit dem Rationalismus, nämlich eine Tendenz jetzt plötzlich, wenn der Gott nicht mehr nachweisbar ist. Also Heine hat ja geschrieben, durch Kant schwimmt der Oberherr in seinem Blute, nicht? Also unbewiesen in seinem Blute. Kant wollte ja sozusagen...
Wie, das verstehe ich. Also, wie wird es doch...
Der Oberherr ist der Oberherr für Gott. Für Gott, ja, mhm. So quasi schwimmt unbewiesen in seinem Blute. Mhm. So, also Kant hat ja gesagt, wir können keine metaphysischen Gewissheiten haben. Das ist nicht möglich. Da reicht unser Verstand auch nicht hin.
Das heißt aber nicht, dass er gesagt hat, es gibt keine metaphysischen Geschichten, sondern er hat gedacht, nur wir können keine Gewissheit, wir können es nicht beweisen, man weiß es halt nicht genau.
Man weiß
aber
es das nicht.
Da was ist zwischen Himmel und Erde.
Ja, das ist durchaus möglich. Und natürlich für Kant, der war ja noch gläubig, also das ist klar. Für Kant war das eine Selbstverständlichkeit, aber er war, glaube ich, selbst enttäuscht, dass er das nicht gefunden hat. Er wollte ja nachweisen mit der Kritik der reinen Vernunft, dass es a priorische Erkenntnisse gibt, also Erkenntnisse vor aller Erfahrung. Und dann hat er das untersucht und hat gesagt, nein, gibt es nicht. Ganz knochentrocken wie ein Naturwissenschaftler. Und das war die große Revolution auch. Nur das, was daraus folgt, ist jetzt dann, sind jetzt zweierlei Dinge. Also einerseits natürlich die deutsche Subjektphilosophie, die sich große Mühe macht, die Verbindung herzustellen wieder zu diesem Unnennbaren, Unsagbaren bis dann zur Frühromantik und so. Und auf der anderen Seite so ein Pragmatismus, das kommt natürlich auch von Kant, der dann gesagt hat, wir müssen uns da an die praktische Vernunft halten und die Welt, die wir als das, wie sie objektiv ist, nicht erkennen können, sondern nur so erkennen können, wie sie sich uns in unserem Vorstellungsvermögen darstellt, also mit dem ganzen menschlichen Erkenntnisvermögen, was ja auch begrenzt ist, müssen wir jedenfalls annehmen, zunächst mal müssen wir mit der Welt so umgehen, als wäre sie etwas Objektives. Und da wir alle Menschen sind, haben wir ja auch ähnliche Vorstellungen und können uns über die Welt als Objektive auch verständigen. Das ist ein Verständigungszusammenhang, den ja der Idealismus dann auch näher untersucht hat. Also die Dinge stehen nicht fest, sondern wir müssen uns über sie verständigen. Aber natürlich wird immer gern alles verkürzt im Nachhinein und Kant ist auch natürlich nur von wenigen wirklich begriffen worden. Und insofern hat man gesagt, gut, die praktische Vernunft, an der halten wir uns jetzt mal so fest. Und dann können wir also Wissenschaft treiben mit den Dingen, die sich empirisch untersuchen lassen. Und von da an hat man sich für das andere nicht mehr interessiert. Das ist der fatale Fehler. Also man hat gesagt, da können wir nicht mit unseren empirischen Methoden und mit der Kausalität können wir da nicht ran. Deswegen lassen wir es lieber gleich. Und dann halten wir uns an die empirische Realität und die können wir jetzt umbauen und formen. Und da hat man dann natürlich gedacht, ja, die Natur ist ja unvollkommen, weil in der Natur gibt es viel Verschwendung. Da wird viel gejagt, gestorben, umsonst gestorben, vergeblich, nicht? Und wir werden das mal alles unter die Herrschaft der Vernunft bringen, die Vernunft. Damit hat man aber eine technisch-instrumentelle Vernunft gemeint. Und das ist ja auch passiert, also mit den Folgen, die wir jetzt haben. Also die totale Bemächtigung über die Welt, dass wir uns alles Natürliche sozusagen umbauen in reine Ressourcen. Überall nur Rohstoffe sehen, aus denen wir etwas machen und die ganze Welt in eine riesige Produktionsstätte umwandeln, nicht? Dagegen hat sich natürlich der Idealismus und die Frühromantik dann auch gewendet und wollte sozusagen die Göttlichkeit und die Majestät des Natürlichen wieder zurückgewinnen. Und das ist meiner Ansicht nach auch zum Teil gelungen.
Ja. Das ist wirklich echt ein interessantes Thema. So. Das heißt, Kant, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, weil ich versuche das wirklich auch zu verstehen. Mhm. So. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt viele das missverstanden haben, weil ganz ehrlich, sage ich euch auch, es ist, Bücher wie Kant zu lesen, ist nicht einfach. Ja. Also ich meine, du hast diese Bücher alle gelesen, haben, ich habe nicht alle gelesen, aber
ich
es ist
auch nicht alle gelesen.
Also es ist schwierig, so ein philosophisches Buch zu lesen. Natürlich auch, weil die im 19. Jahrhundert schon eine andere Sprache hatten, vielleicht auch eine andere Klarheit noch im Denken, die uns schwerfällt, oder mir fällt es schwer, das zu erreichen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Da muss ich ja manche Sätze muss ich dann zwei, dreimal lesen. Was wollt ihr mir jetzt sagen? Deswegen bin ich froh, dass du da bist, um mir da das eine oder andere auch begreiflicher zu machen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, war sozusagen, Kant hatte schon, er war gläubig, wie du sagst, er konnte es halt nicht beweisen, alles Metaphysische, aber er hat es nicht ausgeklammert. Aber danach hat man dann gesagt, alles, was Wissenschaft ist, das definieren wir als rein materialistisch. Und alles andere, das ist dann Privatsache, Glaubenssache, vielleicht geht es auch in die Logen rein. Mhm. Das ist ja auch schon so eine Bewegung, wenn ich das richtig verstanden habe, die man auch schon vorkannt, konnte man das auch schon sehen, diesen Konflikt Leibniz und Newton. Leibniz, der aus meiner Sicht, das, wenn ich es richtig verstanden habe, so gesagt hat, schon noch ganzheitlich, der Mensch ist nicht zu trennen, Geist, Materie, es ist beides im Menschen drin. Mhm. Genauso wie auch Natur und Mensch zusammenkommen, nicht getrennt sind voneinander. Mhm. Und es macht gar keinen Sinn, das getrennt zu betrachten. Aber soweit ich es verstanden habe, hat dann in England hat man im Zeitalter auch von Newton hat man dann so die Paradigmen so gesetzt, Wissenschaft ist was eben empirisch belegbar ist, was wir dann immer wiederholen können und so weiter. Und alles andere wird einfach aus dem Wissenschaften ferngehalten und ist damals dann direkt in die Logen reingegangen. Und so Typen wie Isaac Newton, der war jetzt auch kein reiner Materialist. Ich meine, seine meisten Werke waren ja alchemistisch, da wirklich bizarre Dinge. Aber das hat er halt dann sozusagen, das Entscheidende ist, dass man es getrennt hat. Und da sehe ich das so richtig, dass da nach der Aufklärung halt dieser Fehler gemacht wurde, dass man erkannt hat, ja okay, diese ganzen Geschichten mit Gott und so weiter, naja, also nicht wirklich vernünftig, kann man daran glauben oder nicht. Aber vernünftigerweise können wir da gar nichts beweisen. Also wie so ein Pendel schwingt es ins Gegenteil ab jetzt nur noch materialistisch, nur noch was irgendwie Praktisches. Ja. Mhm. Ist das so einigermaßen richtig? Bin ich da so auf der richtigen Fährte?
Ja, aber das hat er schon vorher angefangen auch. Also wenn man mal ganz zurückgeht, hat ja die Kirche schon viel rausgeschmissen, was sozusagen an Mystischem, der Einheit von Geist und Natur da war, einfach so auch in diesen mehr, in den archaischen Religionen, die durch diesen außerweltlichen Gott ist ja dann schon ganz viel weggefegt worden. Also Heinrich Heine hat geschrieben, aus einer vergötterten Natur, wo überall so Naturgötter waren, so Wesenheiten, nicht, die man verehrt hat, wurde eine Durchteufelte. Das war dann auf einmal alles der Teufel. Ne? Natur war Sünde. Natur war Trieb, war Sünde. Und das ist ja schon so ein Entfremdungsgeschehen, was dem Ganzen vorausgeht. Und dann hat man so dann auch noch diesen Verlust dieses Gottes, wo vielleicht auch in dem, vor allem im katholischen Glauben, noch eine ganze Menge an der Reichhaltigkeit dieser Projektionsmöglichkeiten da war, ja, wo man also noch ein Verhältnis zum Feuer, zum Leid, zu allem bekommen konnte, auch wenn bestimmte Dinge schon weg waren. Dann fiel das jetzt auch noch weg und dann kam auf einmal der Gott der Vernunft, jetzt das reine Denken, der Rationalismus. Das ist aber nicht Kant, sondern das ist Descartes gewesen. Also dieses Cogito ergo sum, der französische Rationalismus, auf den ja dann schon Rousseau geantwortet hat, der gesagt hat, ja, der hat das ja in gewisser Weise umgedreht, nicht ich denke, also bin ich, sondern dieses Ich Bin ist im Grunde das Einzige, was ich weiß, diese einzige Gewissheit. Und dieses Ich Bin schwingt in jedem Ich Denke mit. Das heißt, ich muss mein subjektives Vorstellungs- und Verstandesvermögen, mit dem ich mir meine Welt zusammensetze, überall dazu denken. Also es denkt sozusagen in mir und dadurch ist immer die Wahrheit etwas Vermitteltes. Also das ist meine Wahrheit und die Wahrheit des anderen ist eine, unter Umständen eine andere. Also das ist ja dann auch wieder der Einwand. Descartes hat ja nun gemeint, durch das radikale Zweifeln und das immer wieder den Rationalismus könnte man sozusagen dieses Chaos der Triebe, da hören wir auch wieder den Puritanismus, ne? Das ist ja mit oder ohne Gott, ist ja dasselbe, in Schach halten. Darum ging es offensichtlich auch und das ist natürlich auch, hat auch was damit zu tun, dass das natürlich alles eine sehr männliche Veranstaltung war in Europa. Also bleib mir bloß weg mit dem Trieb. Der Trieb bringt alles durcheinander, nicht? Und der Trieb ist nun mal Natur. Die Frau ist Natur. Also in vielen Religionen und auch in vielen Gesellschaften hat man ja die platte Projektion, war ja bei uns auch so. Die Frau ist per se Sünde oder im Christentum auch der Mensch ist per se sündig. Also das ist ganz fatal hat sich das ausgewirkt, weil das ist ja so eine vollkommene Loslösung von allem Natürlichen, was man sozusagen in den Griff bekommen will. Und das ist dieses, das schwingt bei diesem Vernunftdenken immer mit. Und ich denke jetzt immer, was du gesagt hast am Anfang mit dem Nationalsozialismus, da ist natürlich auch Anfang des 20. Jahrhunderts kam also auch so ein Unbehagen auf, weil die industrielle Revolution so fortgeschritten war und man schon jetzt gesehen hat, dass der Mensch also vollkommen so ins Bodenlose fällt, hat man natürlich wieder in diesem Rückgriff auf gewisse archaische Kulte auch da auch irgendwo so ein Heil gesehen. Aber das war ja bei den Nazis total kompensatorisch. Also ich will nicht so weit gehen, dass es, also dass nicht, dass mir die Wagnerianer an die Gurgel gehen, aber das ist ja im Prinzip für mich, ja, hat das auch bei Wagner schon angefangen. Also das ist ja sozusagen die heroische Pose, mit der man jetzt was beschwören will, was man längst verloren hat. Also wenn man diese Gestalten, die da, also wenn Sie sich mal Goebbels anschauen oder so, da sehen Sie ja, der ist ja ganz weit weg von Natur. Ne? Das ist ja, da ist ja nichts Gewachsenes, Natürliches mehr, ne? Sondern das wird beschworen. Mhm. Also und deswegen muss man das auch so, diese hohlen Phrasen, deswegen muss man die auch so einhämmern. Nicht? Also das Natürliche als solches ist ja eigentlich etwas anderes, dass ich in ein Versöhnungsverhältnis komme mit dem Natürlichen und nicht in diesen ständigen Antagonismus der Unterdrückung. Und dieses Versöhnungsverhältnis, das haben die deutschen Idealisten tatsächlich versucht hinzukriegen und dann auch in Ansätzen geschafft. Aber sie haben es leider versucht, rein auf der Bewusstseinsebene. Das hat dann dazu geführt, dass es eine sehr komplizierte Philosophie geworden ist. Also Hegel hat ja dann auch auf dem Sterbebett oder davor dann gesagt, dass ihn keiner verstanden hat. Das hat er sehr bedauert. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so aus der Luft gegriffen, weil es sehr, sehr kompliziert ist. Aber ich hatte so einen tollen philosophischen Lehrer, der uns das so plastisch gemacht hat und war dann so begeistert von der Philosophie, dass ich tatsächlich dann auch das Lesen angefangen habe. Aber jetzt muss ich sagen, zur Zeit meines Studiums war ich dann sehr bald, also sozusagen ist die Natur hereingebrochen in mein Leben in Gestalt eines kleinen Jungen Und da konnte ich natürlich nicht mehr so viel lesen. Also ich bin natürlich schon da gesessen mit Hegels Ästhetik in der einen Hand und dem Fläschchen in der anderen. Man begreift es ja dann erst so nach ein paar Jahren, dass es irgendwie jetzt eben nicht so geht. Und das, was ich jetzt so seit 2004 mache, wo mir wieder ein bisschen Zeit übrig bleibt neben dem Job, diese philosophischen Lesungen für die Volkshochschule ist ja im Grunde ein selbstverordnetes Philosophiestudium, also dass ich mich wirklich mit einem Text auseinandersetzen muss.
Und Philosophielehre auch. Also du bist auch eine
Ja, da
Lehrerin,
habe ich
oder? Ich
jetzt
meine,
damit
vielleicht kann man an der
angefangen.
Stelle, können wir mal hier diese CDs mal hier empfehlen. Das ist auch deine Arbeit, was du machst. Also
Ja, das.
du liest sozusagen Auszüge aus Werken von Philosophen, sprichst du ein. Du bist auch Sprecherin, auch
Ja,
beruflich.
ich bin Sprecherin beim Bayerischen Rundfunk, also ich habe auch eine Schauspielausbildung und das ist halt so jetzt schon eine Herausforderung, solche Texte sozusagen in Rundfunkformat zu bringen. Also in, sagen wir mal so, 80 Minuten mal so ein philosophisches Wort zusammenzudampfen, dass der Zusammenhang gewahrt bleibt. Das schaut dann manchmal so aus, dass so zwar über zwei Seiten, das sind hier ein Strich, da ein Strich, und dann habe ich da vielleicht zwei Sätze und dann habe ich 20 Seiten weiter, wo der Gedanke nochmal aufgegriffen wird, geht es weiter. Ne? Weil ich muss ja einfach immer sehr viel weglassen, aber schauen, dass das so der Zusammenhang erhalten bleibt. Und das ist eine sehr schöne Tätigkeit. Und ich bin auch sehr dankbar, dass der Leiter der Philosophieabteilung in der Münchner Volkshochschule dafür offen war überhaupt. Und gemeinsam haben wir dann eben aus mehreren Schopenhauer-Lesungen dann dieses Hörbuch entwickelt. Und ich bin froh, dass es jetzt herausgekommen ist. Hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt kann man es also auch bestellen.
Und das ist jetzt nur eine von mehreren. Also jetzt ihr Schopenhauer, es geht aber um mehrere,
Nee, es
oder
gibt nicht
ist
mehrere. Ich
erstmal
hatte
nur die hier?
gehofft, es ist sehr schwierig, weil ein Verlag natürlich sagt, es ist sehr, sehr, sehr schwer zu vermitteln. Also selbst als Hörbuch ist es für die Menschen noch zu kompliziert. Und es gibt zwar jetzt wieder ein Interesse für Philosophie, aber ich stelle das ja auch fest, so, also ich mache so zusammen mit einem Rechtsanwalt in Starnberg das Philosophische Café oder eben auch einen philosophischen Kurs. Das sind alles so Dinge da, wo ich natürlich auch dann gefragt wurde, ob ich sowas machen kann, wachse ich da so ein bisschen rein. Und ich stelle halt fest, dass die Grundbildung da also bei uns nicht sehr weit ist und die Menschen von daher einfach immer wieder scheitern und dann sagen, das ist mir zu kompliziert. Und dann gibt es natürlich einen wachsenden Markt, wo das Ganze sehr vereinfacht wird. Und das war ja damals schon der Fall. Also haben wir ja gerade drüber gesprochen. Also das, was Sie da geschildert haben, diese Linie zu Auschwitz, das ist ja auch eine Vereinfachung. Das ist immer nicht, zeugt nicht davon, dass sich jemand wirklich mit den Texten auseinandergesetzt hat, meiner Meinung nach. Also insofern, das ist ja ein Gespräch. Also wenn ich jetzt bei den Griechen anfange und da haben wir es ja sozusagen im Kern, wo die Philosophie im Gespräch entwickelt wird und wo wir vielleicht auch noch eine Götterwelt haben, die sozusagen ganz viel des menschlichen Lebens abdeckt. Also wo sozusagen ein natürliches Verhältnis zur eigenen Körperlichkeit noch da war, wobei man sagen muss, Platon entfernt sich da schon davon, nicht? Weil bei Platon wird schon die Beherrschung durch die Vernunft ganz groß geschrieben, wobei ich nichts gegen Vernunft sagen will, das ist ja gut, aber es hat halt auch noch da einen Aphrodite-Kult gegeben, es hat einen Dionysos-Kult gegeben. Also es gab noch irgendwo eine Entsprechung auf der metaphysischen, auf der außer, weltlichen Ebene, wo man gesagt hat, das sind Kräfte, die sind da und die wollen auch sozusagen, die gehören zum menschlichen Dasein dazu. Und dann hat sich das halt über die Jahrhunderte in so ein Entfremdungsgeschehen verwandelt, durch die Kirche erstmal und dann später dann auch durch das technische Zeitalter, wo man also die rein funktionalistische, pragmatische Vernunft ganz oben angestellt hat, bis hin dann dass man im 20. Jahrhundert gesagt hat, na ja, gut, das ist ja sowieso alles eine Erfindung, die uns das Leben ein bisschen leichter macht, ne? Also mit Metaphysik. Also das macht uns das Leben ein bisschen leichter, wir brauchen halt irgendwas.
So ein Halt, den man
so, hat. Ja, so.
Aber konnte das die Philosophie überhaupt bieten? Also jetzt so vereinfacht gesagt, wenn im Laufe der Entfremdung die Menschen haben halt Halt gesucht, da kommen dann auch die Religion ins Spiel und Glauben, Heilsgeschichte, da hat dann alles seinen Platz und so. Und wenn dann in der Zeit der Aufklärung, wenn man dann auf einmal gemerkt hat, okay, diese muss, im Grunde sind es nur Glaubenssachen so. Mhm. Und jetzt sehen wir uns da alleine als Mensch, nackt und hilflos, im Schicksal, in den Gewalten ausgeliefert. Konnte denn die Philosophie dieses Vakuum auch füllen? Ich meine, gibt es denn da auch Antworten, die Philosophie gegeben hat, damit man eben nicht als Mensch den Halt verliert? Und konnte die Philosophie das bieten auch? Und welche Antworten sind es? Also was ist die Alternative, wenn wir nicht mehr das Gottvertrauen haben, auf was sollen wir denn dann vertrauen? Ne?
Ja, also gut, die Philosophie hat es versucht, sagen wir mal so. Was an der Philosophie meines Erachtens so großartig ist, dass sie nicht gleich Antworten gibt, sondern erstmal die Fragen stellt und auch erstmal konstatiert, dass wir sozusagen hineingeworfen sind in einen Zusammenhang, den wir als Menschen gar nicht in seiner Gänze erkennen können. Also versuchen Sie mal, sich das Unendliche vorzustellen. Nicht? Wir rechnen damit, mathematisch kann man das, aber vorstellen können wir es uns schlichtweg nicht. Da fängt es ja schon mal an. Und es hat ja eben durch das Fortschreiten des Wissens ist ja auch sind die Gewissheiten immer mehr erschüttert worden. Also, dass die Erde eben nicht das Zentrum der Welt ist, dass wir einen unendlichen Raum da um uns herum haben, den wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Ja? Dass die Erde um die Sonne kreist und nicht die Sonne um die Erde, wie es uns erscheint und so weiter. Das ist alles, das hat die Naturwissenschaft herausgefunden, aber die war damals immer noch ganz stark zusammen mit der Philosophie. Und man hat dann gefragt, was ist denn dann der Sinn unseres Daseins, nicht? Und ganz klar kann man sagen, dass das also so seit Kant, eigentlich auch schon seit Rousseau, die Antwort die ist, der Sinn kann eigentlich nur in einer Weiterentwicklung bestehen. Der Sinn des menschlichen Daseins, weil es so unvollkommen ist, weil wir es empfinden, dass wir nicht fertig sind, dass wir eigentlich ständig unsere ganzen Verstandeskräfte aufbieten müssen, um mit dem Leben zurechtzukommen. Wir haben ja eben nicht sozusagen diese Beschränkung, dass wir jetzt uns rein nur instinktmäßig verhalten dürfen, wie Tiere oder so, sondern wir müssen uns ja permanent entscheiden, wo kommt diese Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungszwang her? Das heißt ja, dass wir eine Art von Freiheit haben. Diese Freiheit wurde rausgearbeitet, auch in der deutschen Philosophie. Und das ist auch eine große Aufgabe. Und das heißt, diese Freiheit muss uns dazu befähigen, dass wir das, was wir als das Böse sozusagen erkennen, also dass wir das überwinden. Das ist das große Ziel. Das heißt, schon bei Kant ist es so, dass Kant ein Menschenbild hat, das jetzt nicht der Dschungel ist, sondern Kant sagt, wir haben das Bewusstsein, unser Bewusstsein ist begrenzt. Es ist sozusagen eine Insel in einem großen Ozean, wo wir andauernd versinken können im Ozean des Nichtwissens, was uns überwältigt. Aber wir sind Wesen, die aufeinander angewiesen sind und jeder Mensch hat das Bedürfnis, mit anderen in Gemeinschaft zu leben und durch diese Gemeinschaft getragen zu werden, in der er auch weiß, dass ihm nicht gleich bei der nächsten Gelegenheit ein Knüppel übers Hirn gezogen wird.
Also das eigentlich dann eher doch ein sehr menschenfreundliches Weltbild, ja, auch, oder? Ja. Also, weil ich meine, wir jetzt in unserer Moderne hören wir doch immer, und was nicht Hume, glaube ich, der es gesagt hat, hier so, der Mensch ist dem Wolf, ist das, Mensch ist ein dem Wolf Menschen oder sowas.
Das ist Hobbes also dieses gewesen.
Oder Hobbes war es, dieses Raubtierhaft, also wo die Grundidee ist, hey, der Mensch ist was Böses.
Ja.
Und alles, was wir haben an Zivilisationen und so weiter, dient nur dazu, dieses Böse, Triebhafte, das ist wieder der Trieb, also dieses Natürliche, das irgendwie einzudämmen, zu deckeln, damit der Mensch damit einigermaßen Frieden haben auf der Welt. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben Leute wie Kant da eigentlich ein anderes Bild gehabt. Ja. Also sie sind nicht davon ausgegangen, dass der Mensch ein Raubtier ist dann zunächst mal irgendwie ja doch ein soziales Wesen, der miteinander irgendwie versucht auszukommen.
Und das kennzeichnet ja nun auch die Philosophie, dass das ja nicht reicht, einfach mit Begriffen zu operieren, als wären die da so fest da, sondern die Begriffe bilden wir. Und es ist immer zu fragen, was habe ich denn für ein Bild vom Menschen? Was ist der Mensch? Das ist sozusagen die Schlussfrage, die große Frage, die Kant gestellt hat, neben den anderen Fragen, was kann ich wissen? Was darf ich hoffen und was soll ich tun? Was soll ich tun, ist die ethische Komponente. Da ist Kant ja auch, das kann man ja noch am ehesten auch begreifen. Und Kant hat gesagt, ja auch im Gegensatz zu zu Hobbes oder so, Kant hat gesagt, wir haben eigentlich ein ethisches Gesetz in uns. Das heißt, das ist etwas, was wir a priori schon wissen.
A priori,
wenn wir ehrlich sind, wissen
wir. Das Neugeborene hat es schon irgendwie mitbekommen. Ne?
Ja, sagt Kant, wir haben dieses moralische Gesetz in uns. Jetzt kann man sich darüber streiten. Ne? Also jetzt einige Jahrhunderte danach kann man natürlich sagen, möglicherweise ist das anerzogen durch ganz viele, durch eine sehr christliche Erziehung. Möglicherweise, aber möglicherweise auch nicht. Aber ich sage jetzt nur mal, es ist dieses Menschenbild, was da ist. Das heißt, Kant geht schon davon aus, dass wir gemeinschaftliche Wesen sind. Der Mensch hat von sich aus ein Interesse daran, in einer funktionierenden Gemeinschaft und in einem Austausch mit anderen zu leben. Und das ist ein anderes Menschenbild, als wenn ich sage, das ist der Dschungel und in dem Dschungel muss sich durchsetzen, wer der Stärkere ist. Das wäre jetzt also so mal so eine platte Philosophie, was ja Hobbes auch nicht hat, sondern er sagt, da brauchen wir Gesetze. Aber das ist natürlich sehr eindimensional. Also es geht ja auch wieder wie der Puritanismus davon aus, der Mensch ist per se böse und sündig und deswegen muss man alles unterdrücken. Nein, sagt dann eben nach Kant. Kant war ja auch noch, sagen wir mal, ein nicht sehr sinnlicher Mensch. Also hatte wenig Verständnis jetzt für diese Frage, was machen wir mit unseren Trieben, weil es ihm anscheinend recht leicht fiel, also nur rein sich der Vernunft zu widmen. Denn Menschen sind ja auch verschieden. Aber sehr leidenschaftlicher Mensch war dann Fichte, nicht? Der gesagt hat, ja, also Moment mal, also ein Subjekt bin ich ja nun nicht per se einfach so, sondern jetzt, was ist denn das? Nicht? Das muss ich ja erstmal werden. Ich bin sozusagen mit all meinen, also ich bin gleichzeitig, wenn ich über mich nachdenke, gleichzeitig derjenige, der denkt und gleichzeitig derjenige, der gedacht wird. Nicht? Das heißt, ich stelle mich mir selbst gegenüber. Und ich muss mich jetzt erstmal als ein solches Subjekt begreifen und ergreifen. Also Begriff hat ja viel mit Begreifen zu tun. Und ergreifen, das heißt auch den Mut haben, dieses Ich, das ich nun mal bin, auch zu sein. Und das, was in mir liegt, zur Entfaltung zu bringen. Und das, sagt Fichte, ist eine Tat. Und insofern müssen wir sozusagen tätig werden. Und da ist auch der Entwicklungsgedanke schon drin. Das geht dann weiter bei Schelling, der sagt, wir müssen wieder zu einer Einheit, die wir verloren haben, zu einer Einheit, zu einer Versöhnung mit der Natur kommen. Weil Schelling sagt, die Natur ist nicht einfach bloße Materie und wir sind der Geist, sondern der Geist ist schon auch in der Natur, kommt uns auch entgegen, spricht mit uns. Das ist ja dann das goethische Verständnis von Natur. Goethe ist ja auch sehr offen gewesen für die schellingsche Philosophie. Das war eigentlich so der einzige Philosoph, den er wirklich hat gelten lassen als Philosoph. Weil Schelling, zumindest der junge Schelling, also diese Naturphilosophie neu belebt hat. Aufbauend auf Spinoza, der ja schon viel früher mit dem Pantheismus, das wissen vielleicht auch einige, die jetzt hier zuhören und zuschauen noch, das wissen wir eigentlich so, den Pantheismus. Das heißt, Gott ist in allem, ja, aber das war ja noch eine etwas mechanistischere Vorstellung. Während nach Kant geht es darum, die Dynamik des lebendigen Geistes zu entdecken, der im Subjekt drinnen steckt, weil ja das jetzt plötzlich nicht mehr Subjekt-Objekt getrennt ist, sondern wir die Welt, schaffen die Welt schöpferisch in unserer Vorstellung, in dieser Synthese, die wir durch unsere Vorstellung und unsere, was Kant sagt, produktive Einbildungskraft herstellen. Das heißt, das hat er von Rousseau, da hat er mal einen seiner pünktlichen Spaziergänge verabsäumt, das einzige Mal, weil er sich bei Rousseau festgelesen hat, weil Rousseau gesagt hat, eben dieses Ich denke schwingt überall mit. Und da hat Kant gesagt, ja, aha, da gibt es ja keine Subjekt-Objekt-Spaltung mehr, sondern das ist alles, das bin alles ich. Und die Kausalität, das ist etwas, was wir Menschen auf die Dinge da drauflegen, um uns die Welt erklärlich zu machen. Und wir haben sozusagen etwas, was nicht reine Ratio ist, sondern eine produktive Kraft in uns, die daraus eine Welt macht, wie wir uns, in der wir uns orientieren können. Und das nennt er eben synthetische Aperzeption oder eben auch diese produktive Einbildungskraft, die das bewerkstelligt. Und wenn ich so denke, dann habe ich eben nicht mehr den Menschen als solches oder die Natur, sondern alles ist lebendig. Und dann muss ich mir ja auch so...
Hat auch alles einen Wert.
Alles hat einen Wert.
Das ist
Wert.
Ja das Entscheidende, finde ich. Wenn eine Lebendigkeit da ist, dann ist es auch schützenswert. Wenn irgendwas kein Leben, keine Seele hat, dann gibt es auch keine Ethik. Also dann kann man es ja behandeln, wie man es will.
Ja, eine Ethik ist dann nur diese reine Sollensethik durch Gesetze.
Ich meine, das finde ich... kann man das... Also für mich sieht es so aus, als ob man das eben in so einer Philosophie wie von John Locke auch schon sehen kann. Ich meine, du hattest ja schon gesagt... Es braucht Gesetze. Die Ausgangsbasis der Mensch ist ein gefährliches Wesen. Er hat eben keine Orientierung, keinen Kompass, der eben sagt, was richtig und was falsch ist. Deswegen braucht er Gesetze. Die haben halt früher die Priester gegeben, heute sind wir weiter, jetzt machen wir es halt vernünftig, bilden wir irgendeinen Kodex daraus. Aber ist es denn so? Und ist das nicht schon, also sozusagen diese Weltschau, ist es, und wenn ich mich recht erinnere, war es auch John Locke, der dann den Leviathan geschrieben hat, also dieses Staatsmonster. Mhm. Aber ist nicht das schon so diese Legitimierung darum, warum wir heute diesen großen Staat haben und all diese Gesetze, weil eben dass sich diese Erkenntnis durchgesetzt hat, die aus meiner Sicht falsch ist, aber die hat sich halt durchgesetzt, der Mensch ist eben dieser Wolf, dieses Böse. Und deswegen müssen wir den Leviathan aufbauen, den Staat und die Bürokratie. Und das ist doch heute ein direktes Ergebnis von dieser Philosophie. Und jetzt meine Frage.
Ja, ich wollte ja doch auf das, was du vorhin gefragt hast, antworten.
Also, Entschuldigung,
die Antworten, die die Philosophie gibt. Und da bin ich eben jetzt auch eben auf dieses Stichwort Vertrauen gekommen. Also das ist ja nun ein Geschehen, dieses absolute Misstrauen gegenüber der Natur, was ja schon berechtigt ist. Natur ist ja jetzt nicht einfach nur so ein schöner Garten, nicht? Also das ist schon auch beängstigend. Und diese Angst, von der Natur überwältigt zu werden, ist ganz real. Aber sozusagen der Idealismus gibt uns das Vertrauen zurück in die Kraft des Menschen, eine Versöhnung herzustellen und sich auch mit dem Bösen oder mit dem Dunklen zu versöhnen und das Leben zu bejahen als etwas, was mich zur Weiterentwicklung veranlasst. Und das ist eben der Punkt. Das ist also interessant, dass da, wo sozusagen die alten Gewissheiten weggebrochen sind, dann in einem vermeintlich sicheren Gefüge von Technik und Naturbeherrschung und Industrialisierung und also eine dieser gemachten Welt, dieser vermeintlichen Sicherheit, sich ein Abgrund auftut, weil ich nämlich die Welt als etwas Bedrohliches empfinde, was ich unbedingt beherrschen muss, ja, sogar verändern muss, weil es so, wie es ist, nicht richtig ist. Ja. Und auf der anderen Seite eine Philosophie, die sagt, nein, ich muss ja in ein horchendes Verhältnis zur Natur kommen, in ein wahrnehmendes. Und das ist ja auch Goethes Ansatz im Faust. Also der faustische Mensch ist ja genau dieser neuzeitliche Mensch, der über seine Grenzen hinausgehen will, der immer, der nicht akzeptieren will, dass er als Mensch begrenzt ist.
Der alles kontrollieren will, der Angst hat vor, dass er
Der die Geister rufen will, weil er sie beherrschen will und diese Kränkung dann durch diesen Geist, der sagt, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Nicht
und wahr? Auch dieses, der wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja. Das ist ja genau das, wo eben Kant gesagt hat,
wir kriegen
da gar keine Antwort drauf. Deswegen lass doch los und stress dich nicht dein Leben lang, ich muss diese Antwort finden, ich muss Kontrolle halten, sondern lass los, tauche ein in die Natur, auch in das, was den Menschen macht und beschäftige mit dem, wo wir Einfluss haben. Also das Weltliche, das, was ja, entwickeln wir
und
uns,
entfalten halt wir uns. Gibt es vielleicht eben dann auch in dieser tatsächlichen Entwicklung zum verantwortlichen Bürger? Also das war ja gerade im Idealismus auch das große Thema, auch bei Goethe, Schiller, Kleist, Lessing und so weiter. Das war dieser Aufbruch, gerade hier in Deutschland, auch zu einer Gesellschaft zu kommen, die keine Zwangsgesellschaft ist und die aber nicht wieder in neuen Zwang mündet, sondern die aus der Entwicklung des Individuums heraus durch Bildung und durch Entwicklung, Entfaltung der eigenen Fähigkeiten, auch der schöpferischen Fähigkeiten als zusätzliches Erkenntnisvermögen, als Wahrnehmungsvermögen, ja, zu einer Gesellschaft des Respekts und der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit zu kommen, weil das ist der Halt, den wir uns gegenseitig geben können, weil da so etwas wie eine gemeinsame Welt gestaltet wird, in der jeder des Menschen Freund ist und nicht der Wolf.
So wie es Leibniz auch gesagt hat, es ist die beste aller Welten.
Ja.
Und warum? Obwohl es gibt auch Leid, und das wissen wir, natürlich gibt es Leid. Trotzdem ist es die beste aller Welten. Warum? Genau wie du es erklärt hast, eben, weil wir ja wachsen können. Weil wir uns verändern können, weil es nicht starr ist, weil man da nicht verflucht ist. Also so muss es sein, sondern wir wachsen und wir können Dinge verbessern. Und die können wir wirklich auf dieser Welt ja hier, wir können die Dinge gestalten. Und das ist ja, das finde ich, ist ja wirklich, wo wir Menschen auch eine Freiheit bekommen. Mhm. Weil wenn alles nur Schicksal wäre und es ist vorbestimmt, ich meine, wozu sollte man sich überhaupt entwickeln? Weil dann kann ich auch in Ochsenmodus schalten und sagen, na gut, ist halt vorbestimmt, ich muss halt das machen, was ich zu tun habe und fertig. Aber dort in dieser Philosophie, also ich erkenne dort eben die Perspektive zur Freiheit. Und vielleicht ist das auch eben was uns die Philosophie geben kann. Also dass sie eben schon eine Antwort gibt, auf, oder was heißt eine Antwort? Zumindest ein Alternative ist wahrscheinlich so klein gesagt, aber also so ein anderes Programm zu dem, wie bei der Kirche, du bist halt Sünder, du bist der Gnade Gottes ausgeliefert, Daumen geht hoch oder runter, du hast da keinen Einfluss drauf. Bis hin zu Martin Luther, der gesagt hat, es ist sogar egal, ob du spendest oder nicht oder wie du dich verhältst, Glaube ist gut und mehr ist es nicht. Aber die Philosophie, dort bietet sie uns eine Antwort, weil sie uns eben die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, wir entwickeln uns und du kannst an dir selber arbeiten als Mensch. Du kannst deine Talente, wo auch immer die dann herkommen, das wissen wir nicht, da haben wir keine letzte Antwort, aber du kannst sie zur Entfaltung bringen und dementsprechend können wir auch gemeinsam diese Welt weiterentwickeln und halt das, was wir an Leiden vorfinden, Leiden auch einfach lindern.
Die das war damals natürlich die große Hoffnung, nicht? Also muss man auch sagen, dann nach diesen totalitären Schrecken im 20. Jahrhundert hat sich da auch die Philosophie natürlich verändert. Und sogar schon vorher, also bei Schopenhauer und Nietzsche geht es dann schon los, wo die sagen, ja, das ist so ein Wolkenkuckucksheim, wo die Idealisten meinen, jetzt wird immer alles besser, nicht? Das hat ja auch Nietzsche dann konstatiert, wir sind ja weit hinter die griechische Zivilisation zurückgefallen, so quasi. Also das ist natürlich auch übertrieben gewesen, aber das stimmt schon zum Teil auch. Es ist halt immer auch ein Verlust. Also es ist nicht so, dass das linear immer nach oben geht. Und das ist vielleicht eben auch das, was man dann kritisieren kann am Idealismus, speziell an Hegel dann auch, gesagt hat, sozusagen, die Geschichte ist eigentlich nicht etwas, was einfach so passiert, sondern das ist das Ergebnis von lauter ineinander verflochtenen Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Aufeinanderreaktionsprozessen. Ja? Also das, was jetzt eigentlich sehr modern ist, was wir jetzt in der Naturwissenschaft feststellen, nicht, dass da ja eben auch spontane Reaktionen in der Materie, also Stichwort Quantensprung und so weiter, zu beobachten sind, das ist ja damals auch schon so gedacht worden, weil man musste ja jetzt irgendwo eine dynamische Vorstellung von der Welt entwickeln. Fichte hat Vorarbeit geleistet, indem er gesagt hat, man muss sich die Welt ichhaft vorstellen. Das heißt, es ist überall irgendetwas, was in die Erscheinung drängt. Ja? Ob das nun eine Pflanze, ein Tier ist oder und das will sich entfalten. Und dann kommt es sozusagen zur Interaktion zwischen diesen ganzen sich entfalten wollenden Entitäten. Und dieser Auseinandersetzungsprozess ist wiederum ein Lernprozess. Das heißt, es geht gar nicht anders. Also es ist sozusagen dann Das wäre sozusagen das Böse, die Verweigerung der Auseinandersetzung, nicht? Die Verweigerung der eigenen Weiterentwicklung. Und da fürchte ich, bewegen wir uns also im Moment in die falsche Richtung, weil wir ja jetzt wieder so, also auf so einen neuen Dogmatismus zusteuern, wo jeder genau weiß, was gut und böse ist und oder zu wissen glaubt. Ja. Und sozusagen, wenn ihm einer zeigt, der da, das ist aber bäh, dann den wieder mit Verächtlichkeit behandelt. Also da, das ist halt eben etwas, was unglaublich schwer ist. Und deswegen ist es halt für viele Menschen kein Halt, weil sie sagen, das ist mir zu kompliziert. Aber ich finde, man muss es einfach konstatieren, also es sieht so aus, das ist ja auch die menschliche Erfahrung, dieses Alleinsein, dieses völlig allein gelassen sein. Man merkt ja, wie schwierig das ist, sich allein mit dem geliebten Partner zu verständigen, geschweige denn mit der ganzen Menschheit. Und,
aber das ist schon das Wort, allein. Ne? Also da würden jetzt Mystiker würden jetzt sagen, ja, ich weiß, Mystik ist vielleicht nicht unbedingt Philosophie, aber ey, wir sehen es ja auch ganzheitlich und das spielt für mich auch rein. Das ist auch eine geistige Art. Und da ist es eben allein, alleins.
Ja.
Ja, und die Mystiker aus den verschiedensten Kulturen, zu verschiedensten Zeiten haben auch immer wieder darauf hingewiesen, auf diese Innenschau, geh nach innen rein, such das nicht irgendwo außen, irgendwo im Himmel oder so, sondern schau selbst rein. Und Mystiker auch in allen Zeiten berichten, dass hier im Herz, im Zentrum, dass da etwas ist, eben so ein Kompass. Und das finde ich schon interessant, weil ist das nicht auch eines der bekanntesten Zitate von Kant? Zumindest habe ich es mir gemerkt, was mir schon immer so gut gefallen hat. Frei nach Kant, der hat doch gesagt, die Unendlichkeit der Sterne.
Der stirnte Himmel über mir.
Genau, der sittliche Kodex im Herzen.
Oder so.
Ja, genau,
du
bringst das Wort wörtlich hin.
Ja.
Das ist das Größte, was es nicht nur im Menschen, sondern im Leben gibt, also was Leben ausmacht. Und das ist doch nichts anderes, als was ein Mystiker sagt. Ey, komm, wir können von dem unendlichen Sternenhimmel dort träumen. Wir können auch darüber reden und auch
jetzt
spekulieren und philosophieren.
Noch,
aber hier drin im Herz, da hat jeder Mensch ein Licht, eine Orientierung, einen Kompass. Da weißt du, was richtig ist und was falsch. Und dann brauchst du eben keinen anderen mehr, der es dir erzählt. Dann brauchst du letztens auch gar keine Gesetze, weil ja der Mensch diesen Anker in sich selbst hat.
Ja, ja, also das ist eben die Frage. Also Kant hatte da natürlich noch auch eine solide Sozialisation, wo er diese Gewissheit noch hatte. Wir haben ja jetzt sozusagen den Kosmos bereits ins Weltall verwandelt. Also du siehst ja schon an den Begriffen, dass da eine große Verlorenheit jetzt schon da ist. Und Verzweiflung ist was ganz Reales. Also ich meine, das ist ja dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg artikuliert worden oder auch schon durch Heidegger schon vorher, aber dann im Gefolge durch Sartre und den Existenzialismus ist das deutlich artikuliert worden. Wir sind reingeworfen in ein Geschehen, das uns dunkel bleibt. Wir glauben, wir können uns weiterentwickeln, aber das ist eine große Illusion. Also dieser Abgrund, der bleibt. Und Philosophie besteht schon darin, auch diesen Abgrund und diese Widersprüchlichkeit auszuhalten. Vielleicht ist das auch manchmal ganz schön, also mit Fichte zu sagen, da hat er in der Bestimmung des Menschen, hat er dargestellt, also ganz wissenschaftlich, wenn ich also sozusagen eine Naturgesetzlichkeit annehme, dass alles sozusagen einen Grund hat, aus dem es entsteht und dann wieder irgendwo hingeht und ein Ziel, dann ist das Ganze sozusagen etwas, was sozusagen sich wie ein Alternativlos, würde man heute sagen, sich vollzieht. Also der Mensch als Keim entwickelt sich, kann nur der werden, der er ist. Er kann aus seiner Haut nicht raus und kann deswegen nur die und die Entscheidungen treffen und kann deswegen und so weiter. Da verstrickt sich also einer in diese Argumentation die mit der absolut ständig denkenden Vernunft. Und Fichte sagt dann, ich will, dass es nicht so sei. Dass ein Philosoph sowas sagt, das ist natürlich auch lustig. Und,
ich bin der kleine Junge, so, ich will aber nicht.
Ich will, dass der Mensch Freiheit hat.
Aber tatsächlich, aber so geht es mir auch, ganz ehrlich. Weil bei dir vielleicht auch, aber das sind ja genau die Konflikte, das haben wir heute auch.
Ja.
Das freut mich auch als Mensch, weil viele werfen das mir auch vor, ja, das ist doch naiv und idealistisch und so. Und okay, ich sage auch bei so Fragen mit freiem Willen und so weiter, Ich bin mir völlig bewusst, dass ich die letzte Antwort nicht geben kann. Aber ich, für mich selber kann ich sagen, aber ich will frei sein. Und ich will die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und ich will nicht einfach nur wie ein Blatt im Wind hier sein. Und bin mir gleichzeitig bewusst, okay, irgendwo ist mein Wille auch nicht alles. Also es gibt auch Dinge, die kannst du eben nicht beeinflussen. Mhm. Und wahrscheinlich ist das genau, was man dann Lebenskunst halt nennt. Also sich dort so zu positionieren, dass man da im Gleichgewicht ist. Also ich zum einen erkennen, okay, es gibt ein bisschen größere Dinge, die kannst du eben nicht ändern. Mhm. Auch wenn es heute modern ist, ja komm, ich ändere mal mein Geschlecht, jetzt werde ich halt zur Frau. Nein, kann ich nicht ändern. Ich bin hier geboren als Mann, das ist jetzt mir mitgegeben in diesem Leben. Das nehme ich mal an. Aber gleichzeitig auch zu erkennen, was kann ich verändern? Wo habe ich Einfluss darauf? Und wo bin ich nicht einfach nur ein Opfer von, ja, von irgendwelchen Göttern oder heute ist es modern von irgendwelchen Aliens, die Nibiru haben uns gemacht und so weiter. Ich will es nicht. Ich will frei sein, ich will Mensch sein, ich will die Verantwortung übernehmen. Und das ist, weil es einfach eine praktische Lebensanleitung ist, weil ich wüsste nicht, wie ich leben könnte, wenn alles Schicksal ist. Ja, ich meine, dann wozu sich auch nur irgendwie anstrengen. Ne?
Mhm. Ja, natürlich. Also, und das ist ja auch so, dass die Philosophen, kann man da insofern schon, des Idealismus insofern schon ernst nehmen. Das ist nicht naiv, meiner Ansicht nach. Wenn Sie sagen, wir sind nicht einfach nur, also der Intellekt ist oder die Vernunft ist nicht einfach nur etwas, was jetzt die Dinge ordnet und sich unterwirft, sondern eben, wie Kant gesagt hat, wir haben eine schöpferische Kraft in uns, die zur Entfaltung drängt. Ganz genau. Und wir haben auch die Aufgabe, das sozusagen zur Erscheinung zu bringen in uns. Das ist manchmal gar nicht so leicht und viele Menschen wählen den bequemeren Weg, also dass sie das lieber nicht tun, weil das anstrengend ist. Und weil man da auch gegen Widerstände ankämpfen muss, auch gegen innere Widerstände und weil man da vor allem sich in die Unsicherheit begeben muss, was ist denn jetzt eigentlich meine Bestimmung oder ist das richtig? Und da ist es eher, geht es eher um ein Wahrnehmen lernen, also wiederum das Horchende, als um jetzt ein Machen und Ändern. Ja? Und das, was mir jetzt, mir schwirrt diese Anfangsfrage ständig im Kopf rum, was dieser angelsächsische Philosoph vielleicht gemeint hat, aus dem angelsächsischen Denken heraus, ist diese mit der Romantik einsetzende, auch Idealismus und Romantik einsetzende, wiederum Verklärung der Sinne, der Sinnlichkeit, der Natürlichkeit, der Nacht, also des Dunkels, der Triebhaftigkeit und so weiter, weil sie gesehen haben, das läuft so einseitig in eine Richtung und das ist natürlich bedrohlich. Also, und das war ja bei den Nationalsozialisten auch eben eine kompensatorische Angelegenheit, ja, weil es nicht begriffen war als solche. So, ja. Da war die Natur schon zu weit weg und das war eine ganz komische Vorstellung davon.
Da kommt irgendwas Gekünsteltes, was genau. Wir jetzt reinbringen. Aber das ist konstruiert, das ist nicht echt.
Aber
das
ist kompensatorisch, wie du nicht, sagst. Das ist eben immer dieser Antagonismus, Technik als Bändigung einer bedrohlichen Natur. Nein, das Verhältnis von Natur, die ich ja auch bin, die ich ja nicht nur mir gegenüber habe, ja, Natur und Geist als ein Versöhnungs-, Vermittlungs- und Verständigungsverhältnis zu begreifen. Und da ist ja auch zum Beispiel Hegels Gottesvorstellung ganz interessant, nicht? Der gesagt hat, also diese Dreieinigkeitsgeschichte, dass Gott sich sozusagen als geborener Mensch in die Erscheinungswelt entäußert, ja, und da in das Leiden einsteigt und dann daraus sogar verzweifelt, also dass diese Entzweiung geht so weit, dass er sogar sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, ja, also so, und da dann wieder zurückkehrt, ja, das ist dieses Geschehen, vollzieht sich auf ganz vielen Ebenen und es ist auch unsere Aufgabe, genau das auch nachzuvollziehen. Also ohne uns sozusagen kann Gott nicht zu sich selbst kommen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also so ein Gottesverständnis muss man ja, mal erst
wirklich,
haben.
Wirklich interessant, ja? Das ist echt erstaunlich,
also, wie ich gedacht hatte. Also dass der Mensch oder die Erscheinungswelt nicht einfach etwas ist, wie Schopenhauer sagt, ja, das besser nicht wäre. Der ist natürlich von der indischen Philosophie stark beeinflusst, weil es nur ein Leiden ist, ein Leidenszusammenhang, sondern dass es gar nicht anders geht, weil sonst gar kein Leben möglich wäre. Leben ist Entfaltung und Entwicklung und auch wieder ein Vergehen und wieder neu erscheinen. Ja? Und diese Lebendigkeit hat Hegel versucht zu beschreiben, also grandios, wie ich meine. Also, dass es eben nicht einfach nur Subjekt nimmt Objekt wahr, sondern es ist eigentlich ein subjekthaftes Geschehen von lauter lebendigen Impulsen, die sich gegeneinander abgleichen und miteinander auseinandersetzen. Und dann habe ich, wenn ich einen Baum vor mir habe, eben nicht nur irgendwas, wo ich das Holz gebrauchen kann oder sonst wo, oder wo ich sage, ja, vielleicht ein schöner Christbaum oder so, sondern ich habe ein lebendiges Wesen vor mir, was aus einem Ich will in die Erscheinung hervorgegangen ist. Und mit dem trete ich in Korrespondenz. Und dann habe ich vielleicht auch Bäume, mit denen ich mehr anfangen kann und andere, mit denen ich weniger anfange. Hm. Dann habe ich ja vielleicht auch ein Verhältnis zu meiner Umwelt als Heimat, weil das die, diese Umwelt ist, mit der ich mich auseinandersetze, mein Leben lang.
Und da gewinnen die Dinge wieder einen Wert. Ja. Dann ist es eben erhaltenswert. Ja. Dann ist es eben nicht nur ein totes Stück Holz oder die unsere Heimat, ob das jetzt auch heute unser Land siehst oder ob das auf die ganze Welt, also die ganze Erde betrachtest, ist eben dann nicht nur irgendwie ein Stück Dreck, was halt so zufällig irgendwie durchs All schwebt, sondern es ist was Lebendiges, was Beseeltes. Ja. Und dann hat's, und da sind wir Menschen uns, glaube ich, alle einig, was lebt, hat auch ein Lebensrecht oder ist lebenswert, ob das ein Tier ist, eine Pflanze und wir Menschen auch. Und dann ist es schützenswert. Und daraus können wir ja auch eine echte Ethik aufbauen, wenn die Dinge eben ihren Wert haben. Und das frage ich mich schon, weil wir eben auch viel letztens gesprochen haben über diese Verwerfnisse, so 19. Jahrhundert, diese grundsätzliche Polarität, Seemacht, Landmacht. Kann man das philosophisch auch sehen? Also jetzt vereinfacht natürlich, dass so diese angelsächsische Philosophie, die so basiert auf Leuten wie Locke und diesen Gedanken, wir müssen den Menschen, man muss ihn disziplinieren, wir brauchen Gesetze, dementsprechend brauchen wir Staat, Zivilisation, alles wichtig. Und sobald es wegfällt, wow, haben wir wieder den wilden, freilaufenden Menschen und dann wird es ganz schlimm. Also diese Angst davor, die ja letztens all das rechtfertigt, was wir heute auch durchaus kritisch sehen. Also Staaten, autoritäre Strukturen und so weiter. Ist sozusagen, jetzt vereinfacht gesagt natürlich nur, aber sind diese Gedanken von Kant oder jetzt im deutschen Idealismus, ist das auch eine Antwort darauf, eine Alternative darauf, hey, wir brauchen nicht den Staat, sondern eben Ideen, die wir heute und die auch viele von unseren Zuhörern haben, sowas, lass uns in die Eigenverantwortung gehen. Das hat dort ein philosophisches Fundament auch, oder? Und kann doch auch so uns eine Orientierung geben, eine Alternative halt wegkommen aus diesem Staat kontrolliert alles und du bist nur ein Untertan und wirst immer weiter vielleicht sogar verblödet. Du sollst gar nicht nachdenken. Am besten ist, du kommst in so eine Ochsenmentalität rein. Mhm. Denk gar nicht nach. Schau dir die Dinge nicht genau an. Also spiegelt sich das in der Philosophie wieder, so diese Probleme, die wir heute haben. Wir haben die Massen von Menschen, die nicht nachdenken wollen. Und dann haben wir Leute, die aufwachen, die irgendwie sagen, hey, was ist das für eine Welt? Was ist denn eigentlich los? Und plötzlich kommen die Fragen und so weiter. Da bestärkt uns doch auch die Philosophie drin. Ja, stell dir diese Fragen, denk nach. Du bist ein beseeltes Wesen, du hast eine gewisse Souveränität. Mach das und lass dich nicht, reih dich nicht einfach rein irgendwie so in die Ochsenherde. Spiegelt sich das in der Philosophie oder projiziere ich da zu viel?
Nein, das spiegelt sich schon. Aber natürlich ist auch das Scheitern auch immer wieder da, also die Erkenntnis, dass sozusagen, das musste ja nun auch der Idealismus einstecken, dass diese automatische, nicht automatisch ist das falsche Wort, sondern diese sich vollziehende Entwicklung des zu sich selbst Kommens im Individuum und im gesamten Weltgeschehen, ja, also Gott kommt ja auch zu sich selbst in dieser Vorstellung oder der Weltgeist oder wie immer man das nennt, dass dieses Dynamische zwar da ist, dass es aber nicht zu einer besseren Welt führt. Das war ja dann doch noch die Illusion, aber die sind gescheitert. Also Kant war da noch pragmatischer. Kant hat gesagt, wir brauchen einen Staat, wir brauchen Gesetze. Unbedingt. Also ohne Gesetze, aber wir brauchen einen Staat, wo die Gesetze von den Bürgern bejaht werden und wo sie auch geändert werden können. Also man muss genau das Verhältnis herausfinden, weil die totale Anarchie ist ja dann wieder das, dass sich diejenigen durchsetzen, die einfach sozusagen die egoistischsten sind.
Das sind und das die ist, Probleme, die wir heute sehen, so ja. sowas wie libertäre Bewegungen und sowas, ja. weil die auch sagen, hey, Staat komplett weg, aber
ja, man nein, sagt, nein, ja, nein, 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 auch zum Beispiel auch nationale Grenzen, da hat auch Kant gesagt, er hat ja sozusagen in dieser Schrift, die 1795 rausgekommen ist, zum ewigen Frieden, hat er sich ja geäußert, auch zum Völkerrecht, hat so eine Art modernes Völkerrecht entworfen, davon ist ganz viel in der UN-Charta aufgenommen worden. Also zum Beispiel hat er gesagt, es darf sich kein Staat in die Verhältnisse eines anderen gewalttätig einmischen, unter keinen Umständen. Was haben wir heute? Eine permanente Einmischung von solchen Staaten, die meinen, sie haben jetzt die Menschenrechte gepachtet oder wie das jetzt da sein sollte, ja, in die Politik anderer Staaten. Nicht? Also natürlich gibt es sehr viel Unrecht und jetzt, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, dann sagen, ich mische mich nicht ein, aber vielleicht ist das Unrecht dann auch auf meiner Seite. Das ist eben, die Philosophie fordert immer wieder dazu auf, das mal zu hinterfragen, was habe ich eigentlich für einen Begriff und stimmt das eigentlich, bin ich eigentlich ehrlich zu mir selbst? Das sind ja dann eben diese Fragen, die Schopenhauer stellt, der also da auch recht pessimistisch ist, der sagt, wir sind immer noch nicht weiter, wir haben uns überhaupt nicht entwickelt. Der Mensch bleibt sich immer gleich und der Mensch ist total triebgesteuert. Also dieses Gespenst von der Vernunft, das ist eine schöne Idee, aber die Vernunft macht das, was der Trieb will. Und die Vernunft, also sagt auch, die Welt ist meine Vorstellung, das hat er ja von Kant gelernt. Aber er sagt, wir passen dann unsere Vorstellung eben dem an, wie wir uns das vorstellen wollen. Und damit hat er auch recht.
Das ist auch so eine Haltung, die heute viele Wissenschaftler haben. Die sagen im Grunde genommen, alles, was Gedanken sind, ist es Biochemie. Das ja. sind biochemische Prozesse, und also eben Körper, Natur. Ja. Und alles, was du geistig nennst, nur ein Ergebnis davon. Und dementsprechend
ja.
eigentlich.
Sigmund Freud hat das ja dann auch formuliert. Also wir sind triebgesteuerte Wesen.
Der Todestrieb und so, das
Destruktive. Ja, also Nietzsche hat ja viel Schopenhauer gelesen, hat aber dann, weil er auch Altphilologe war und eigentlich eben diese griechische Ideenwelt gut kannte, und gesagt hat, da können wir uns eine ganze Menge abschauen. Eben gerade Nietzsche hat ja wie Schopenhauer das Christentum kritisiert, weil das Christentum sozusagen den Menschen in so einen Käfig reinsperrt und ihn auch in kollektive Ordnungssysteme reinpresst und die ganze alles Natürliche unterdrückt, will ich jetzt gar nicht so weiter kommentieren. Aber er hat das nicht, er hat die Triebnatur des Menschen und die Instinktnatur nicht als etwas Negatives gesehen, sondern als etwas Positives. Der hat dann auch gesagt, der Schopenhauer zieht die falschen Schlüsse draus. Also wir müssen lernen, diese Natur zu bejahen. Das ist manchmal schwer genug. Und vor allem sie im anderen Menschen zu bejahen, das ist sehr, sehr schwierig. Nicht? Aber wir müssen unseren Bruder im anderen erkennen. Die Welt hängt zusammen. Und,
das ist übrigens, was das Wort Respekte heißt, was wir immer so gern sagen, hey, Respekt und so, aber Respekt heißt nichts anderes als Respektare sehen, in dem anderen sich selbst wiedersehen. Ja. Und wir schauen uns jetzt in die Augen und ich sehe wieder, hey, da ist auch ein lebendiges Wesen, es ist irgendwo dieselbe Energie wie meine. So wie, und das ist Respekt, sich da wiedererkennen. Und das ist wieder das, wenn das andere belebt ist, dann hat es eben auch einen Wert und Respekt und dann kann ich das nicht behandeln wie ein Stück Dreck oder sowas, sondern wow, das ist... Also das hilft halt einfach auch, oder ich würde es auch einfach pragmatisch sehen, das ist eine Philosophie, die uns im Leben weiterbringt, als im Gegensatz zu der, die halt sagt, es ist alles nichts.
Ja, das ist dann auch ein Standpunkt, den Nietzsche einnimmt, der sagt, Philosophie muss sich daran messen lassen, oder auch Religion, welchen Wert sie für dem Leben beimisst und welchen Wert sie für das Leben hat.
Und ob wir was daraus ziehen können.
Ja. Ob sie uns ermutigt oder ob sie uns deprimiert. Und insofern ist natürlich, also das nennt man Lebensphilosophie, manchmal sogar abschätzig, weil das Schopenhauer, Nietzsche, das sind ja unwissenschaftliche Philosophen, nicht? Mhm. Also die Philosophie hat sich ja auch irgendwo zu so einer empirischen Wissenschaft der Gedankenverwaltung entwickelt, absolut, wie mein Lehrer immer gesagt hat. Also das ist ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite lohnt es sich sehr, sich mit dem Überlieferten auseinanderzusetzen, weil heute viele Menschen sagen, was soll ich denn diese Bücher lesen, habe ich ja gar nicht die Zeit dazu und so weiter. Mir ist es wichtig jetzt, also durch das, was mir vielleicht gegeben ist oder die Anregungen, die ich bekommen habe und auch die Ausbildung, die ich habe, die Gedanken selbst zur Erscheinung kommen zu lassen, weil wir heute alles nur in vermittelter Form zu uns nehmen, dass wir also irgendwo gesagt kriegen, was wir darüber denken sollen und jemanden möglichst schnell einordnen können. Das ist eigentlich verkehrt, sondern diese Neugier und dieses Selbstwahrnehmen und mal selber einen Gedankengang mitvollziehen und die eigenen Gefühle dann auch wahrnehmen, die passt mir nicht oder so, das ist ja das Spannende. Ja. Und insofern ist es, sehe ich das auch als Aufgabe, das wieder in die Zeit zu bringen, weil Hegel gesagt hat, das, was nicht mehr zur Erscheinung kommt, das verschwindet. Das heißt also, das ist ja auch das Geschichtsdenken von Hegel, ist ja nicht so einfach linear, sondern das ist ja dialektisch. Und das, was sozusagen die Vergangenheit schon hervorgebracht hat, ist ja auch, sind ja Zugänge, die verschüttet werden, wenn wir sagen, das interessiert uns nicht mehr, das ist ja schon drüber. Und jetzt einfach, ich will nicht nur auf die Angelsachsen schimpfen. Mhm. Wir haben da also eine erstaunliche Fähigkeit, Inhalte, so allgemein menschliche Inhalte sozusagen auf eine praktikable Formel zu bringen. Also dieser Pragmatismus ist auch was Feines. Und eben, wie Kant das schon gesagt hat, die Weltgesellschaft insgesamt ist das Spannende und wir sollten bei allen die Stärken wahrnehmen und vielleicht auch über die Schwächen sprechen. Aber lernen können wir alle voneinander. Mhm. Und das war eben auch seine Vision von einer Weltgesellschaft, ein Weltbürgertum zu erreichen, in dem alle verantwortliche Individuen sind, was seiner Meinung nach nur über die Erhaltung der Nationalstaatlichkeit zu erreichen ist. Weil in dem Moment, wo wir eine Weltregierung haben, haben wir eine Despotie. Mhm. Das ist immer klar. Also dann bestimmen die auch die Begriffe. Und wir haben das ja leider heute auch schon wieder, dass Begriffe auch kreiert werden, die dann Dinge benennen und andere Begriffe verschwinden, die man früher hatte, dass man über die nicht mehr redet oder die sind besetzt, weil auf einmal...
Ganz aktuell haben wir doch diese Framing-Geschichte und so weiter. Wir nehmen auf einmal neue Begriffe.
Also, ja, genau. Also das Denken soll lebendig bleiben und dazu brauchen wir auch ein Verhältnis zu der Vergangenheit, die reichhaltig ist. Und da können wir ganz viel draus ziehen. Und ich kann nur jedem Mut machen, sich damit zu beschäftigen und vor allem auch selbst ein bisschen ins Philosophieren zu kommen. Mhm. Man kriegt keine fertigen Antworten. Das ist, also wir haben die Ratgeberliteratur verkauft sich ja prächtig, nicht? Aber sowas, wo man sozusagen wirklich ins Denken kommt oder ins Denken ohne Geländer, wie Hannah Arendt das so schön formuliert hat, das ist halt nicht so populär, weil man nicht weiß, was das sein soll. Und dann fühlt man sich unsicher, denkt sich, oh, das ist mir zu kompliziert. Wenn mir was zu kompliziert wird, wenn ich es lese, dann lese ich mal drüber weg. Da kommt dann nachher wieder eine Passage, wo es einfacher ist. Und vielleicht kann ich bei der Gelegenheit auch mal zwei Bücher empfehlen. Also so für jemand, der sich wirklich damit beschäftigen möchte. Das eine ist schon ziemlich alt, das ist von Heinrich Heine. Heinrich Heine hat ja auch an den deutschen Zuständen gelitten. Da wollte ich
denke
auch,
ich in Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.
Also in Deutschland gab es ja eine unglaubliche Freiheitsbewegung. Die war damals zwar auch, die war aus der Frühromantik heraus, motiviert und das war so eine Art damalige Hippie-Bewegung. Die haben also, das war genau die Zeit im frühen 19. Jahrhundert, wo Fichte gelehrt hat, Schelling gelehrt hat, wo Schlegels angefangen haben mit den Übersetzungen, Brentano, und die waren alle in Jena versammelt und der Schlegel war Professor in Jena, hat seine Wohnung zur Verfügung gestellt, da haben die diskutiert, haben auch eine ganz neue Mann-Frau-Beziehung, eben eine freiheitliche Partnerschaft propagiert, haben gesagt, ja, wir müssen weg von dieser Verächtlichmachung der Natur, wir müssen das Natürliche in uns auch wieder leben und da ist die Kunst die richtige Antwort. In der Kunst finden wir, da können wir Dinge ausdrücken, die wir mit der logischen Philosophie nicht ausdrücken können. Dann wurde die Sprache ganz wichtig, also auch die Poesie. Also eine ganz tolle Zeit, ein großer Aufbruch, der ja dann leider gemündet ist in eine politische Resignation. Weil einfach diese Freiheitsbestrebungen, die daraus resultiert sind, auch massiv unterdrückt wurden. Und da wurde halt in Deutschland auch wieder, da lassen sich Leute dann auch aus dynastischen oder sonst wie Interessen dann auf gegenseitige Rivalisierungen ein und arbeiten nicht gemeinsam an diesem Staat, der damals eigentlich hätte entstehen können und sollen, nämlich diesen Kulturstaat, den ja die Idealisten gewollt haben, also wo die Bildung eine ganz große Rolle spielt, das Theater, wo der Mensch sich reflektieren kann, wo er verantwortlich erstmal als Persönlichkeit sich heranbildet, damit er überhaupt Entscheidungen treffen kann. Das ist ja nicht so einfach. Wir können ja nicht einfach alle alles beurteilen, sondern das war ja Kants auch Anliegen, dass man eine Urteilskraft herausbildet. Und dazu muss man schon sich auch ein bisschen denkerisch und so weiter bildungsmäßig anstrengen, damit ich überhaupt etwas unterscheiden kann. Und das ist in Deutschland nicht passiert und ganz massiv mit Spitzeln und mit allem, mit Gefängnis unterdrückt worden, dürfen wir nicht vergessen, sonst hätten wir vor 48 schon einen deutschsprachigen Staat gehabt. Der Nationalismus damals war ja nicht ein separatistischer Nationalismus, sondern im Gegenteil, da ging es ja darum, um eine Gemeinschaft zu erreichen, dieser vielen vereinzelten deutschen Einheiten, nicht? Also ein Kulturraum, in dem man gemeinsam diesen bürgerlichen Staat mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten und Freiheiten errichten kann. Und das hat nicht funktioniert. Der preußische Staat, der dann 1871 gekommen ist, war ja nur noch ein Rumpfstaat und eben auch gegen das Habsburgerreich gerichtet. Also das war leider auch ein Scheitern. Und aus dem heraus ist vielleicht dann dieser komische Rückgriff geworden, dann dieser nationalsozialistische auf eine vermeintlich große Tradition, die aber so gar nicht begriffen wurde. Das ja, wäre sicher ein anderer Staat geworden als der nationalsozialistische Staat, also mit Sicherheit.
Das sehe ich ganz genau. Und vielleicht ist er das, wo wir heute auch wieder, weil wir, wenn wir hier reden über Philosophie, dann nicht, weil wir abgehoben sind, sondern ich spreche mit dir und ich habe dich hier eingeladen, auch weil es auch immer darum geht, im Hier und Jetzt, was können wir machen? Und vielleicht könnten wir auch da wieder, indem wir uns damit beschäftigen, auch da wieder vielleicht die eine oder andere Inspiration rausziehen, weil wir uns ja heute auch wieder fragen. Wir erkennen heute auch, okay, ey, so wie das jetzt läuft, da fühlen sich die Menschen immer unwohler. Wir merken, es ist seelenlos, es geht nur noch um den schnöden Mammon und so weiter. Und jeder fragt immer nach Alternativen, ja, wie können wir es besser machen? Das ist vielleicht was, wo wir wieder uns hin orientieren können. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir es eins zu eins übernehmen oder so, aber
also
wo man einfach
auf jeden
mal die
Fall
eine oder andere Idee mal rausschöpfen
diese
kann.
Diese Auskunft so, ja? Können wir uns mal zu eigen machen, dass es an jedem Einzelnen liegt. Es kommt auf jeden Einzelnen an, was er aus sich macht. Nicht, ob er auf die Straße geht und irgendwas schreit, sondern was mache ich aus mir, wie weit komme ich im Wahrnehmen, Begreifen, Entwicklung und so weiter. Also diesen Entwicklungsgedanken aufnehmen, dann ehrlich zu uns selbst sein und dann vielleicht auch Verstärkung in der großen Tradition suchen. Ich wollte die beiden Bücher noch empfehlen. Das eine ist von Heinrich Heine, der eben an den deutschen Verhältnissen gelitten hat. Und er hat dann in Paris gelebt und hat für die Franzosen, für französische Zeitschriften über deutsche Philosophie und Religion berichtet. Das war ja auch damals durchaus bekannt, dass da sich unheimlich viel tut in der deutschen Philosophie. Und das heißt Über Religion und Philosophie in Deutschland, ist so ein Reklambuch. Sehr amüsant, sehr reichhaltig, fängt schon bei den Wichtelmännern und dem Deutschen Wald an und geht dann über Luther zu den Idealisten. Also kann man sehr empfehlen, sehr heiter. Und dann einen ganz großen, finde ich auch in unserer heutigen Zeit, den Rüdiger Safranski, der also Philosophie verständlich machen kann.
Der kann auch gut reden, ne? Der ist auch, gibt auch gute Talkrunden.
Der kann auch gut schreiben.
So. Früher Nachtstudio habe ich früher sehr, sehr gerne mal angeschaut. Da war der
also
auch
dieses dicke Ding gibt es als Taschenbuch, also sind gut investiertes Geld, Schopenhauer oder die wilden Jahre der Philosophie. Und da macht er nochmal alles auf, was vor Schopenhauer kam. Also es ist tatsächlich diese von Descartes bis Hegel, der ganze Bogen wird einem erklärt als Ideen- und Geistesgeschichte. Also da kann man ganz viel auch rausziehen und kann dann auch natürlich über Schopenhauer dann dieses Scheitern verstehen und diese Kritik, die dann eingesetzt hat im späten 19. Jahrhundert und die dann auch in Nietzsche gemündet hat, der ja ein ganz wichtiger Philosoph ist. Also das ist ja eigentlich das Feiern des Lebens, die Rückkehr wieder zu einem Geschehen oder nicht nur Versöhnung, nicht wie die Idealisten das nur gesehen haben, sondern noch viel radikaler das Bejahen des Scheiterns, das Bejahen der Abgründigkeit des Lebens, der Dunkelheit, der Krankheit, das alles, das muss ich alles bejahen, wenn ich das Leben bejahen will.
Und annehmen das halt.
Ja. Annehmen, man muss das annehmen, genau. Und versuchen, wieder auch Kraft zu gewinnen aus diesen Stirb und Werde, nicht? Also aus diesen ständigen Auf- und Abbewegung Kraft zu gewinnen. Und das heißt aushalten. Aushalten des Zweifels, des Alleinseins, der Ohnmacht. Und wenn ich das kann, dann entwickle ich mich auch zu einem Individuum. Und diese Individuen brauchen wir. Also eben nicht mit der Herde mitlaufen und nachplappern und sagen, ich bin auf der guten Seite, da weiß ich das schon. Und das sagen mir ja die auch, dass das böse ist und so. Das haben wir also mit der Kirche gehabt, das haben wir im Kommunismus gehabt, das haben wir im Nationalsozialismus gehabt, im Faschismus und so weiter. Also sich da nicht verführen lassen, sondern versuchen wirklich eigenständig zu bleiben und sich selber immer wieder zu befragen, habe ich denn da einen richtigen Begriff davon oder kann ich den nicht nochmal modifizieren?
Ja. Ganz stark, Beate. Das könnte man fast schon so als Schlussgedanken stehen lassen. Ja. Und das freut mich so sehr, weil Philosophie für viele ist das, verstehe ich nicht, langweilig, braucht es nicht, ist irgendwie Schöngeisterei, aber so ist es nicht. Sondern wir können uns dort wirklich Dinge abschauen, wir können Dinge übernehmen. Und das Erstaunliche ist, dass so manches von dem, was wir hier machen, man erkennt sich auch wieder. Hey, solche Gedanken wurden also damals auch schon geführt. Und es kann uns wirklich was geben, um uns stark zu machen und als starkes Individuum zu starke Menschen zu sein, möchte ich es mal nennen. Mhm. Und das ist ein schöner Schlussgedanke. Und ich hoffe, in diesem Sinne haben wir auch ein bisschen gewirkt. Also jetzt nicht nur euch gelangweilt, sondern eben aufgezeigt, warum, was wir heute noch von Philosophie auch lernen können, was wir daraus ziehen können. Und dass es kein Fehler ist, sich auch mit diesen Leuten zu beschäftigen. Okay, ich weiß, ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist nicht einfach, diese dicken Bücher alle zu lesen. Kannst du ein Leben lang nicht widmen, aber eben auch ja, wie hier das, was du machst. Also hört euch mal die Dinge an. Es gibt auch eine ganze Reihe gute Tutorials, also wo versucht wird, Philosophie am näher zu bringen. Und wir Menschen können was davon bekommen. Das ist, hoffe ich, dass das die Botschaft ist, die da rausgekommen ist. Beschäftigt euch damit. Das sind nicht alles verstaubte irgendwie Großköpfe, sondern es ist echt interessant, sich mit diesen Leuten zu beschäftigen. Ja.
Also es ist so wie Bettina von Arnim das mal genannt hat, Göttergespräch, nicht? Ja. Über die Jahrhunderte hinweg. Man tritt in Beziehung zu so jemandem, wenn man sich damit beschäftigt. Und man sieht, wie lebendig das ist. Und was man dann auch für heute daraus ziehen kann. Und ich denke, das ist allemal wichtiger als alles, was uns von oben verordnet wird. Oder auch jetzt wieder diese neue Spiritualität, da bin ich auch ganz vorsichtig, weil da werden wieder neue Dogmen geschaffen, ja. Die haben wir ja auch schon.
Also, das sind New Age-Geschichten
ja,
und so. Das ist alter also, Wein in neuen Schläuchen.
Sei jeder, der mal tatsächlich in einer wirklichen Lebenskrise war, der weiß, wie er sich dann verarscht vorkommt, wenn ihm dann gesagt wird, hey, du hast deine Energien nicht richtig ausbalanciert. Ja. Ne? Also das Leben ist nun mal so und ich kann natürlich die Abgründe vermeiden. Das ist die ganze Technikveranstaltung im Übrigen und auch die Wissenschaft ist so eine Lebensvermeidungsveranstaltung.
Ja, genau so ist es. Eine Abgrund vermeiden. Also, ja. Da könnten wir über so viele Dinge weitersprechen. Also ja. Umgang mit dem Tod, wie wir Menschen das machen. Ja. Ah, muss ich anschauen und dann gleich wieder. Wir haben für alles Institutionen, für alles haben wir Experten, die sich darum kümmern, dass man es nicht selber machen muss. Ja, das ist dieses sich abspalten von dem, bloß nicht das Sehen, den Abgrund, der die ganze
Zeit. Die Angst muss man schon aushalten, aber dann kommt man schon auf eine neue Art des Vertrauens.
Ja. Beate, ich danke dir so sehr, dass du den Weg zu mir, zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir auch wirklich weiter noch viel Erfolg in deiner Arbeit, auch Philosophie weiterzubringen, weiterzureichen. Danke, dass du dein Wissen auch mit uns geteilt hast. Ich denke, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und freue mich sehr und hoffe, das hat euch auch was gebracht. Und würde mich freuen, wenn ihr da auch vielleicht in den Kommentaren auch eure Erfahrungen da mal ein bisschen verarbeitet. Und dass wir einfach sehen, da haben wir auch noch einen Schatz in unserem Erbe, auch interessanterweise in unserer Sprache auch noch, haben wir hier bekommen und den haben wir noch gar nicht richtig ausgepackt. Sollten wir vielleicht mal reinschauen, was da
also wenn,
in der Box
wenn,
ist.
Wenn die Zuhörer oder Zuschauer das gut finden oder so, dann würde das natürlich auch helfen, dass der Verlag ein paar Exemplare verkauft und dass ich dann vielleicht ein weiteres Hörbuch machen kann. Ich träume natürlich von einem Nietzsche-Hörbuch, ist ja klar.
Das würde uns freuen.
Das wäre schön. Okay, danke schön.
In diesem Sinne, das war Beate Himmelstoß, eine weitere Ausgabe von Stoner Funk und Frei. Bleibt uns gewogen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und in diesem Sinne euch noch eine angenehme Zeit. Tschüss.